Hallo und herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir sitzen heute hier mit zwei Gästen, die ein spannendes Projekt haben. Und es war ganz witzig, ich hatte sie schon auf Instagram gefunden und schon gedacht, so, die muss ich mal anschreiben, das sieht interessant aus, was die da machen. Aber es ist noch gerade so am Anfang, vielleicht ein bisschen später. Und dann haben sie uns tatsächlich angeschrieben, weil sie uns auch ganz interessant fanden. Und ja, jetzt haben wir uns quasi zusammengefunden. Und es geht um ein Museumsprojekt, und zwar ein Kinky BDSM-Museum. Und ich würde jetzt sagen, stellt euch mal vor.
Hallo, mein Name ist Solea.
Und ich bin Janus.
Und zusammen arbeiten wir quasi an einem Museumsprojekt in Hamburg, was im Oktober 2021 eröffnen soll.
Also eine reale Ausstellung, die im Zuge eines Non-Profit-Projekts BDSM zeigen soll und Akzeptanz und fördern soll für das Thema und die Kultur dahinter vermitteln soll.
Also so richtig physisch so zum Anfassen, so nach Corona, so zum Hingehen und Menschen sehen und antatschen.
Ja,
echte Menschen treffen.
Ein Begegnungsort, wo dann Menschen auf einem Haufen sein dürfen, irgendwann mal wieder. Ja.
Hoffentlich.
Ich finde die Idee voll cool. Das ist sowas, das würde, glaube ich, in München niemals funktionieren, weil München viel zu prüde dafür ist. Und viel zu teuer vom Immobilienmarkt her.
Das bestimmt. Also das Letzteres auf jeden Fall. Ersteres wirkt nach außen hin auf jeden Fall so manchmal.
Ja. Habt ihr da, fangen wir vorne an. BDSM-Museum. Sowas, so eine Idee hat man nicht, wenn man Vanilla-Sex ist.
Oder man hat sehr interessante akademische Interessen, ja. Also willst du jetzt wissen, wo die Idee herkommt?
Ja, und was sie im Bett macht.
Achso. Ach, ich fange mal mit der Idee an.
In Teamsphäre gibt es bei mir nicht. Also.
Ja, gut. Du kannst fragen, ich muss ja keine Antwort geben, also von dem her.
Genau.
Ja, die Idee, ich war, letzten August war das, da war so ein Lockdown gerade mal kurz, mal nicht, und da waren die Zahlen ziemlich, ziemlich niedrig, und da haben wir uns im Gastgarten getroffen, mit Abstand, in kleiner Stammtischrunde, wieder einmal oder zweimal, und habe ich halt dieses Gefühl gehabt, es ist so schön, über BDSM zu reden, mit Leuten, die das verstehen, oder auch teilweise neuen Leuten wieder, und das ist so befreiend, wenn man da einfach sich drüber austauschen kann und das Thema wirklich begreifen kann, wie das gemacht wird von Menschen, die da es mit Fürsorge und Rücksicht und das Ganze einvernehmlich ausleben. Und viele Menschen haben da nicht so einen Zugang dazu. Und gerade jetzt bei Corona ist es total schwer, eben Leute zu finden, mit denen man darüber reden kann in persona und das Thema dann auch persönlich zu erfahren. Und wenn man jetzt nicht gerade selber die Neigung hat und BDSM machen möchte, da gibt es so viel Material im Internet und tolle Educators und tolle Seiten, die einem das Thema auch näher bringen. Aber wenn man das Thema wirklich, wirklich quasi für sich verstehen will, dann ist es immer auch gut, mit Leuten drüber zu reden, die sich damit beschäftigen und machen und Erfahrungen haben und austauschen und unterschiedliche Perspektiven haben. Und wenn man nicht auf sich für BDSM interessiert, dann wird man das nie wahrscheinlich machen. Also dann wird man, außer man stolpert über jemanden im Bekanntenkreis, der kinky ist und einem davon erzählt, kommt man gar nicht so zu den Informationen, um diese Vorurteile oder vielleicht eine Ansicht zu BDSM, die man hat, weil man einfach nichts drüber weiß, außer Klischees und irgendwelche Bilder in den Medien oder in der Werbung oder in Filmen oder von 50 Shades of Grey. Das ist halt die Informationsquelle, die man sonst hat. So, und wie der Freundeskreis drüber redet, der eben auch selber keine Ahnung vielleicht davon hat so richtig. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wieso das nicht ändern?
Und hallo, ich bin übrigens auch da. Die erste Idee war dann, also wenn ich mir denke, okay, ich möchte Leuten BDSM nahebringen, ist nicht mein erster Gedanke, okay, ich eröffne ein ganzes Museum. Und war das wirklich ein spontaner Gedanke auf einem Stammtisch?
Naja,
ja, also,
Marc, deine Idee war, ich mache einen Podcast.
Also, ja, gut.
Jeder einen anderen Zugang. Eben. Also es kommt noch eine Sache dazu, und zwar 2 Jahre vorher war ich in Reykjavik in Island im Penismuseum. Und da kann man sich ja Walpenisse, die riesengroß ansehen, oder kann man sich Mauspenisse, die winzig klein ansehen und alles dazwischen. Ja? Und am Ende gehst du rein und wirst dort so ein bisschen belustigt mit unterschiedlichen Penissen, die alle sehr bizarr und interessant aussehen. Dann hast du noch ein paar Daten, wie lange werden die maximal von der jeweiligen Spezies und wie viel wiegen die und lauter so Zeug. Und am Ende gehst du raus und denkst dir, was habe ich jetzt über den Kulturgegenstand Penis erfahren? Ziemlich wenig. So, und diese Unbefriedigung hat sich da, glaube ich, mitgetragen noch, und deswegen war dieses Mensch, als ich dann im August quasi mir gedacht habe, was kann man da machen? Mensch, es gibt doch so viele Sexmuseen, aber da ist das Thema auch immer nur so doof, also so ein Nischenthema oder so klassisch, man zeigt das Domina-Studio oder man zeigt halt eine sehr stereotype oder idealisierte Version von BDSM, und das wird dem Thema ja nicht gerecht. So, ja. Und das möchte ich ändern.
Ich war mal in Prag in dem Museum für Sexmaschinen, und da war das auch nur so, also da kam ich ungefähr raus und hatte denselben Anschluss, ja, es ist witzig, aber gelernt habe ich jetzt daraus irgendwie nichts, und es war schon interessant, und da ist das auch so ein Nischenthema und so ein bisschen angeschnitten, aber halt auch sehr stereotyp und nicht im Sinne von, also eher so im Sinne von, ja, das ist eine Praktik, aber nicht im Sinne von, das ist ein Lifestyle oder eine sehr innige Beziehung oder sowas. Also
genau das, was du sagst. Es gibt so viele Sexmuseen. Es gibt auch in Amsterdam zum Beispiel das Prostituiertenmuseum. Und das ist sehr interessant, wenn man sich mit Prostitution beschäftigen will. Und dann gibt es dort drinnen das Domina-Zimmer oder das BDSM-Zimmer. Und das ist dann halt wieder auch die Sichtweise, die dort vermittelt wird, ist aus der Sicht natürlich der Prostituierten. Und das ist sehr interessant. Aber halt über die Praktiken, die sie machen. Und es geht halt nur darum, was kann man mit Klienten machen und was wollen die? Fertig. So, oder was interessiert dann vielleicht noch die Domina? Aber was für Menschen sind das und mit welchem Zugang kommen die dorthin? Und also ich glaube, wenn man BDSM vermittelt, dann geht es viel weniger um die Praktik, als vielmehr um die Intention und um das Gefühl, was man haben will.
Okay. Was ist denn, okay, fangen wir so, wir arbeiten uns jetzt einfach mal von außen nach innen vor. Also zuerst mal braucht man die Idee. Die hast du jetzt. Und dann brauchst du natürlich eine Location wahrscheinlich.
Ja. Die habe ich noch nicht.
Okay.
Also, man muss dazu sagen, ich habe immer mal wieder gesucht, und es ist so, ich habe beruflich wo gearbeitet, wo ich mit viel kommerziellen Mietverträgen zu tun gehabt habe und Shopflächen und weiß, worauf Vermieter Acht legen, und habe quasi für Eigentümer, Vertreter gearbeitet und weiß, was deren Sorgen sind und wie die denken wirtschaftlich, und deswegen, und ich habe da auch noch viele Kontakte, deswegen habe ich jetzt nicht so das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht mit Vermietern reden und denen das schmackhaft machen, und ich habe auch einen guten Zugang, was sind die derzeitigen Mietpreise, was an Nebenkosten und an so typischen Nebenregelungen, die auch ganz wichtig sind in Mietverträgen, muss man definitiv beachten, und was kann man überhaupt alles verhandeln und rausschlagen, und gerade jetzt während Corona im Moment sind Sachen möglich, die ohne Corona leider nicht möglich wären. Und deswegen habe ich das bestimmt auch mit der Suche noch nicht so intensiv betrieben, weil ich mir denke, dass im Moment die Verfügbarkeit nimmt nicht ab.
Ja, das ist wahrscheinlich traurige Wahrheit, dass eher jetzt mehr Sachen frei werden als weniger. Aber der Termin, an dem ihr eröffnen wollt, ist schon fix, wenn ich das jetzt richtig gehört habe.
Das stimmt.
Okay, dann habt ihr dann zumindest schon, was ins Museum mal reinkommt später.
Also die Inhalte sind vorbereitet, die Texte sind auch schon, es ist schon definiert, was für Texte brauchen wir, einzelne Texte sind schon geschrieben, und ich meine, die Größenordnung, die man mit der man sowas anfängt, das sind 90 bis 130 Quadratmeter. Unter 90 Quadratmeter wird das Ganze so ein kleines Einzelzimmer, was dann vollgespickt ist mit irgendwelchem Zeug, und dann geht man rein und raus und fertig und nie wieder. Und das ist, glaube ich, nicht die Größe, mit der man sinnvoll anfängt. Alles über 130, 150 Quadratmeter ist so groß, dass das eh nicht wirklich managebar ist. Und wenn man sich überlegt, wie lange ist jemand in einem Museum, sinnvollerweise 1 bis 2 Stunden, 1 bis 2 Stunden lesen, man wird nicht die ganze Zeit lesen, also die Anzahl der Texte, die man braucht, ist da auch begrenzt, aber klar definiert, Und das Wichtige ist das Konzept, das ich euch gerne näher bringe.
Das ist genau der Punkt, weswegen ich gerade hier den Finger hochhalte. Danach wollte ich nämlich fragen, was ist eigentlich das Konzept?
Also das Thema ist nicht einfach nur ein BDSM-Museum zu machen, sondern für Akzeptanzförderung und Kulturvermittlung. Das ist auch beim Finanzamt so eingereicht unter dem Aspekt der Volksbildung, also Aufklärung über BDSM, Differenzierung zwischen Gewalt und Missbrauch einerseits und BDSM andererseits und Förderung von Kunst und Kultur für BDSM. Das heißt, zum einen Künstler unterstützen und BDSM-Kultur sichtbar machen, also die Vereinsstrukturen, die BDSM-Kultur in Foren, Internet, Stammtischen sichtbar machen, die Geschichte aufzeigen. So. Und wie macht man das am besten? Wir haben da ein Ausstellungskonzept, wo wir vier Bereiche identifiziert haben. Der erste Bereich ist eine Einführung in das Thema, wo wir versuchen, möglichst wenig konfrontativ einfach mal einen Zugang zu machen, wo man informiert, wo man Erkenntnisse vermittelt, wo man zeigt, woher kommen Neigungen, Abneigungen, wie funktioniert BDSM, was ist BDSM, also die reine Definition, die Einvernehmlichkeit, dass das ein essentieller Part ist, dass die Intention, dass das ein bewusster Akt ist, dass das essentiell ist, dass das wie andere Sexualität auch quasi einvernehmlich begangen werden kann oder nicht, aber dann ist es quasi nicht im Sinne des Erfinders oder im Sinne der Intention. Und genauso wie man Sex auch nicht einvernehmlich machen kann, geht es bei BDSM auch, aber das ist quasi nicht der Fokus. Also dass man einfach das Stereotyp abbaut, dass BDSM Missbrauch ist, weil sonst wäre normaler Sex auch Missbrauch, auch weil es im normalen Sex auch Missbrauch stattfinden kann. Und die Sichtweise ist einfach, glaube ich, wenn man drüber nachdenkt, dann erkennt man eh, dass das von vornherein einfach, dass das nicht so sein kann, so, also einfach die Betrachtung. So, das ist der erste Bereich, erst mal informieren und aufklären einfach, ohne jetzt stark zu bewerten. Und der zweite Bereich ist dann die Kulturgeschichte von BDSM, da ist dann die Anfänge, okay, wo haben wir Zeugnisse und Schriftzeugnisse zum Beispiel oder auch vielleicht Darstellungen von BDSM, sei es jetzt die Zugefügung zum Schmerz, zum Lustgewinn oder die Nachstellung von Machtverhältnissen, diese Inszenierung von Machtverhältnissen. Man weiß zum Beispiel vom Mittelalter, dass es da viele Bordelle gab, wo es eben so eine Art Fetischzimmer gegeben hat, das schon ist extrem lang. Und also da gibt es auch viele Zeugnisse, die wir auch haben und da stehen wir auch in Kontakt mit Autoren und Historikern. Und auch da von den Inhalten her sind wir da eigentlich schon ziemlich weit. Und der dritte Aspekt, der eigentliche Kernaspekt, ist das emotionale Vermitteln des Themas. Und das geht meiner Meinung nach nur, indem man die Menschen zeigt und nicht die Praktik, sondern zeigt, dass das Menschen sind, normale Menschen, die darin aufgehen in dem, was sie machen und die darin Erfüllung und Freude und etwas Schönes mitnehmen. Und das macht, glaube ich, den Kern von BDSM aus, zumindest aus meiner Perspektive und für viele, die das machen. Und das sehen Leute, die dazu keinen Zugang haben oder keine Infos haben, sehen das nicht. Und das muss man sichtbar machen.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Damit auf jeden Fall kann ich mir jetzt schon mal besser vorstellen, worum es gehen soll, weil ich hatte im ersten Moment so das typische Museum im Kopf, so keine Ahnung, ägyptisches Museum, wo dann da steht eine Statue, da steht ein Sarkophag, nur dass es da halt, wobei Sarkophag gibt es im BDSM auch und da steht dann halt der Flogger oder sowas. finde ich gut, das ist so die Sichtweise, die man normalerweise nicht so den, ich sag mal, der Vanilla-Welt nahe bringt. Wenn ihr aber Menschen zeigen wollt, habt ihr dann da wirklich ausgewählte Geschichten sozusagen von Personen, die dann da dargestellt werden?
Genau, also das ist ja der Kern, dass wir nicht nur Geschichten haben, sondern eben auch Fotografien, wo du ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ist ja so schön und es gibt so viele schöne Aufnahmen vor, während und nach Sessions, sei es beim Aftercare oder wo du einfach siehst, wie happy die Menschen sind und wie gut das denen tut. So. Und allein das zu zeigen, ist schon mal, glaube ich, der erste Schritt. Und dann noch die Geschichte ranzugeben, wer ist das und warum macht er das und was gibt das dem, ist der Zugang, glaube ich, mit dem wir arbeiten wollen. Wenn es da andere Ideen gibt, sind wir natürlich auch offen dafür. Aber das ist der Zugang, den wir im Moment verfolgen, um das Thema, um wirklich diesem Hauptauftrag der Akzeptanzförderung am meisten nachzukommen, dass wir die Menschen dahinter sichtbar machen, als normale Menschen, die etwas für sich Schönes tun, wo sie sich gegenseitig in Achtung, Respekt und Würde begegnen und etwas füreinander Positives schaffen wollen.
Ich glaube, das mit dem Fotorein ist eine richtig gute Idee. Also ich kenne so ein Fotoprojekt von Frauen vor, während und nach dem Orgasmus. Und
Ja.
das sind total schöne Bilder.
Auf jeden Fall, weil man halt eben diese Leidenschaft darin sieht oder halt auch die Emotionen. Und wir haben halt auch gute Freunde im Kreis oder halt auch Fotografen, die auch ihre Sessionbilder uns zur Verfügung stellen. Und als wir letztens quasi eine Sichtung gemacht haben von einer ganz, also quasi von der allerersten Session, also eine richtige SM-erste Session, da war das richtig schön anzusehen von der Sub, die das erste Mal quasi diese Schmerzen spürt, dann halt eben erstmal die Verzerrung im Gesicht, aber dann halt auch dieses Lächeln, das sich dann plötzlich im Gesicht, also man konnte ja mehrere Bilder dann begutachten und dann halt eben von dem Schmerz, der dann halt eben in das Lächeln übergegangen ist und am Ende dann halt ein glückliches Gesicht mit einer Träne auf der Wange und es war so dieses, ja, genau das ist es eigentlich, weil ein Außenstehender, der halt BDSM kennt oder nur vom Hörensagen, das denkt dann wahrscheinlich immer nur an diesen das schmerzverzerrte Schreien oder halt das Gesicht. Und das ist es ja nicht nur überwiegend. Es sind ja auch eben die schönen Momente, die darin noch drin vorkommen. Ja, damit es halt eben greifbar wird, hatten wir halt eben dieses Konstrukt uns überlegt.
Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass dass wir genau diese Momente wirklich nur im Museum zeigen. Da ist dann auch Fotografieverbot, und das bleibt quasi im Museum, ist dort begegnenbar, weil das ein sehr intimer Moment ist, den da Menschen entscheiden, sich zu teilen mit Menschen, die mit dem Thema in Kontakt kommen wollen. Und das ist nichts, was man irgendwie hier zum Billigen auf Instagram oder auf der Homepage oder sonst irgendwo zeigen verwendet, sondern das ist ein sehr intimer Moment, den man auch als solchen begreifbar und vermittelbar machen möchte.
Ja, auf jeden Fall. Also, was mir aber jetzt eine Frage, die mir brennt, ist die, so ihr, wenn ihr BDSM darstellt, geht ihr auch auf, ich sag mal, Klischees ein, die innerhalb der Szene existieren? Ich denke da jetzt zum Beispiel als allererstes daran, dass BDSM immer was mit Schmerzen zu tun hat. Wollt ihr
Oder
das?
schwarz sein muss.
Ja, oder schwarz sein muss, genau. Wollt ihr das thematisieren oder sagt ihr, okay, nee, wir nehmen jetzt erstmal den Standard her?
Also, ich glaube, wenn du eh Menschen ansprichst, die das machen, dann sind die Bilder eh nicht immer Standard. Also ein bisschen was hast, natürlich hast du eine gewisse Optik oder gewisse Darstellungsformen, die einfach oft attraktiver sind oder klischeehafter vielleicht auch und die deswegen mehr verfolgt werden. Aber das sind ja nicht nur die einzigen Zugänge, die man hat. Also es gibt nicht nur einen schwarzen Flogger, sondern es gibt auch einen Regenbogenflogger und es gibt nicht nur schwarzes Leder, sondern es gibt das auch in rosa oder in weiß oder in anderen Farben. Und das ist natürlich alles unterschiedlich verteilt und manche Sachen kommen häufiger vor als andere. Aber wir wollen jetzt nicht nur das Klassische und quasi das, was am meisten gesichtet wird, zeigen und nichts am Rande, sondern einfach alles bunt nebeneinander. Und auf unserer Homepage, die soll eigentlich auch eher diesen Eindruck vermitteln.
Wie sieht's aus? Also ihr habt jetzt ein Konzept, mit dem ihr anfangen wollt. Ist es geplant, später wechselnde Ausstellungen zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben viele, viele Ideen und unter anderem wollen wir auch wechselnde Veranstaltungen im Museum darstellen quasi. Also quasi an einem Samstag soll dann eben ein Themensamstag werden, vielleicht einmal im Monat mit Lesungen oder vielleicht ein Shibari-Workshop oder ein Konsent-Workshop oder was auch immer alles noch so machbar ist. Vielleicht auch irgendwie Schlaginstrumente mal How to und überhaupt, also damit es auch alles safe bleibt. Und also wir wollen auf jeden Fall auch größer werden, wenn es natürlich auch anläuft. Also da ist immer noch ein bisschen, wir haben ein bisschen noch, ne, man weiß es nie, was so die Zukunft bringt, aber wir sind guter Hoffnung. Und dementsprechend wird es dann auch, also die Kernausstellung bleibt trotzdem so von wegen Erklärung, was es ist und also das diese, eigentlich, du hast nur drei übrigens vorgestellt.
Ja, ich wollte hinzögern und dann vierten dann irgendwann.
Ja, okay, dann, genau, also von diesen drei vorgestellten Konzepten, beziehungsweise das vierte, ist da nämlich auch Objekte und
Uniformen, Bekleidung, ja, Kunst. Genau. Also das Ding ist ja auch, dass man gerade wie im Sexmaschinenmuseum in Prag, da hat man ja ganz viel, was man sieht, oder in vielen Sexmuseen, da hat man halt viel, was einen interessiert und sofort optisch irgendwie anzieht und man sich denkt, oh mein Gott, oder oh, interessant. Und das zieht ja dann Aufmerksamkeit. Und wir wollen halt den Blick von der Praktik so ein bisschen auf den Praktizierenden lenken und deswegen erst am Ende zeigen, okay, hier sind Werkzeuge, hier sind Fesseln, ist ein Käfig oder da kann man reinsteigen oder hier ist ein Andreaskreuz und da ist ein Polster, da kann man mit der Peitsche hier draufschlagen. Und wenn man das am Anfang schon hat, dann begegnet man nicht den Menschen, sondern beschäftigt sich vor allem mit der Praktik. So, und am Ende geht das dann und am Ende hat man dann noch ein bisschen Kunst, um das Ganze surrealer und abstrakter zu machen, damit man sieht, dass das Thema so vielfältig ist und Künstler das auch ganz unterschiedlich darstellen.
Das ist ein gutes Stichwort, Ausstellungsstücke nochmal, Toys. Ihr sagtet ja schon, es ist ein Non-Profit-Unternehmen, sage ich jetzt mal, Museum. Wie finanziert ihr es überhaupt vom Start her? Weil ich meine, wenn ihr anfangt, ihr habt eine Miete für eine Location, ihr müsst Ausstellungsstücke besorgen und die Location wahrscheinlich auch dafür herrichten. Bilder, weiß ich nicht, ob man die immer nur geschenkt bekommt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Wie finanziert ihr das am Start, bevor überhaupt Eintrittseinnahmen da sind?
Also zum Teil durch Spenden schon vorab und durch eine Mietgarantie fürs erste Jahr, wo wir das erste Jahr zumindest mal operieren können und einen kleinen Spielraum haben, der ist im Moment noch nicht so groß, dass man sagen kann, okay, das wird schon von Anfang an ganz genial und toll und groß. Also mit jeder Spende, die wir dann kriegen und mit jeder Unterstützung, die wir bekommen und mit mehr Menschen, die mitmachen wollen, kann das dann auch von Anfang an schon besser werden. Aber zumindest vom Finanzrahmen her ist, dass wir zuversichtlich sind, dass das hinhaut, dass wir was auf die Beine stellen können. Wir haben auch schon Vitrinen zum Beispiel, Bilderrahmen, mit vielen Fotografen und Models geschrieben, ob wir dann Bilder eben verwenden können. Und dann guter Druck kostet dann viel, Schautafeln. Also man muss halt schauen, Low-Budget-Ansatz ist es am Anfang. Mit Spenden und mit Unterstützung zusätzlich kann es halt von Low-Budget zu normal sein. So eine Museumsausstellung ist ziemlich, ziemlich teuer. Also man rechnet da mit, stimmt nicht ganz. Also der billigste Ansatz ist so 200 Euro der Quadratmeter für eine reine Schautafel und Bilderding, bis zu 600 Euro der Quadratmeter, wenn das multimedial dann noch ist. So. Und wir haben da ja geredet von 90 Quadratmetern bis 130. Also da ist schon der niedrige Ansatz ist schon ziemlich teuer. Und da werden wir noch ein bisschen runtergehen und sagen, okay, wir können das nicht so professionell machen wie andere Museen, die sagen, okay, als Museum muss man mindestens so professionell sein, weil wir davon ausgehen, dass das Thema so spannend ist, dass das einfach so viele Leute sehen wollen. Und dann ist es halt okay, dass die Schautafel vielleicht nicht ganz so geil aussieht, aber das, was draufsteht, ist das Wichtige. Und das, was wir sehen, ist dann das Wichtige.
Gibt's dann, habt ihr schon überlegt, so Eintrittspreise, was es ungefähr kosten soll?
Ja, also geplant ist mit 8 Euro und es gibt, wir sind schon in Gesprächen, in der Hamburg-Card drinnen zu sein. Da ist schon ein großes Interesse und das wäre dann nochmal vergünstigt, wenn man auch für Studenten und Rentner vielleicht, weil als Non-Profit-Projekt ist es ja auch wichtig, dass es zugänglich ist und sich Menschen leisten können. Dann wollen wir auch noch Führungen machen und Audio-Guides, unterschiedliche. Da müssen wir halt immer schauen, was können wir am Anfang schon aufsetzen und bei der Eröffnung schon leisten. Aber zum Beispiel gerade Audio-Guides sind uns langfristig sehr wichtig, dass du auch Menschen in der Szene, die reingehen oder vielleicht schon mal drinnen waren, die dann den BDSM-internen Audio-Guide haben für die mit dem Thema schon viel zu tun haben. Und dann hast du einen für komplette neue Anfänger, die dann da vielleicht noch mehr an der Hand genommen werden können, um in das Thema quasi aus einer ein bisschen outside of the Szene Perspektive eingeführt zu werden.
Okay, also auf jeden Fall viele, viele Pläne höre ich da schon raus. Ihr habt euch da richtig,
Ja.
richtig viele Gedanken gemacht und schon mal einen Respekt für den Arbeitsaufwand, der da dahinter steckt. Ich kann mir vorstellen, das sind jetzt bestimmt schon zig hundert Stunden.
Stimmt.
Ja, es ist viel. Also mein Ansatz ist immer, bei einzelnen Sachen, wenn man es von Anfang an versucht, perfekt zu machen, dann wird es nie was. Das heißt, erstmal machen und die Fehler, wo es geht, nachher schauen und schauen, okay, gut, wie gut muss es zumindest sein und dann aufbauen und besser, besser, besser. Aber weil es eben so viele Aspekte gibt und alles, wo wir Unterstützung bekommen, freuen wir uns. Wo jemand sagen will, okay, das auf eurer Homepage sieht noch nicht so geil aus, mit ein, zwei Stunden Hilfe kann ich da was verändern, dass das schon viel besser aussieht. Oder zum Beispiel, wenn es um zum Beispiel Fundraising geht, ich kenne mich damit aus, ich berate euch da ein bisschen, das hilft uns dann und dann können wir unsere Ressourcen für die Ausstellung besser verwenden und für andere Aspekte am Museum. Aber wie gesagt, wir verfolgen einen Low-Budget-Ansatz, dass wir sagen, okay, was ist das Mindeste, was wir brauchen? Und da sind wir zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Und für jede Hilfe, die jetzt kommt, können wir von vornherein schauen, dass es schon besser und schöner wird und dass wir auch von den Räumlichkeiten, wenn dann die Finanzierung zum Beispiel, wenn wir da gute Finanzierung noch bekommen und Leute, die das Projekt mitverfolgen auch und mit beaufsichtigen so ein bisschen. Wir haben dann einen Förderverein dafür gegründet im August. Der ist noch in Gründung, weil dort mit der Satzung gab es ein bisschen mit dem Finanzamt Aufregung. Und dieser Förderverein, der ist dann so ein bisschen da die Aufsicht für das Museum, dass der Betrieb und die Verwendung der Mittel, dass die auch inhaltlich korrekt ist. Finanzamt und Wirtschaftsprüfer sorgen dafür, dass das Projekt legal, also rein rechtlich, dass die Mittel alle zweckgebunden verwendet werden.
Ist das, ihr habt noch einen normalen Job oder ihr habt das jetzt momentan nur als, also macht das nebenbei und habt nicht alle Brücken hinter euch abgebrochen und sagt, jetzt werde ich Museumsgründer.
Also tatsächlich, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich hätte eigentlich einen normalen Job, aber Corona setzt ihn gerade komplett schachmatt. Und dementsprechend bin ich mit 100% zu Hause und müsste mich normalerweise langweilen. Und dementsprechend kommt es mir tatsächlich zu Genüge, dass ich da quasi mehr oder weniger 100% ehrenamtlich quasi statt den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen und Netflix zu schauen, ein bisschen mein Hirnschmalz irgendwie ja, in Gang bringe. So. Und genau, und bei Janus ist es ähnlich. Und dementsprechend mussten oder ha hatten wir halt eben letztes Jahr dann halt die Chance genutzt. Und ursprünglich war ich nur die Assistentin und dann hat sich das ein bisschen mit der Arbeit dann doch irgendwie zugetragen, dass es doch immer mehr wurde und mehr wurde und noch mehr und noch mehr. Und jetzt bin ich mit Projektleiterin. Und dementsprechend, warum nicht, wenn ich eh schon 100% dabei bin?
Wie war das eigentlich dann für dich, wenn dein Partner kommt zu dir und sagt, Schatz, ich will jetzt ein Museum eröffnen? Was ist da der erste Gedanke, der einem durch den Kopf geht?
Also Gott sei Dank war das nicht so dieses Schatz, ich möchte etwas machen, sondern so dieses so, du übrigens, ich habe mir letztens was überlegt und ich so, okay. Und dann kam so dieses so, ja, also ich finde BDSM toll und ich war ja in dem Museum und das war irgendwie nicht so toll und irgendwie fühle ich mich da, dass wir nicht so gut präsentiert sind in der Vanilla-Welt so. Und dann war ich so, ja, das stimmt so. Und wie gesagt, ich war am Anfang, also klar, also jedem, wem man diese Idee erzählt, von wegen übrigens BDSM und Museum und Akzeptanzförderung, das kommt eigentlich überall gut an, so, weil jeder, der BDSM aktiv betreibt oder auch passiv, der hat auch dieselben Erlebnisse gemacht, dass es halt auch mal irgendwie vielleicht jetzt auch innerhalb der Szene, aber auch außerhalb, dass man da halt eben schlechtere Erfahrungen gemacht hat. Stichwort Kink-Shaming oder halt auch nicht Kink-Shaming, aber trotzdem halt eben dieses Ausgrenzende. Und ich war halt auch sehr schnell dann an Bord mit dieser Idee und dachte noch am Anfang so total blauäugig, so, ja, für so 5 bis 10 Stunden in der Woche neben meinem Hauptberuf, wenn der irgendwann mal wieder losgeht, dann bin ich mit am Start. Und ja, nee, ist nicht. Aber dementsprechend, ich habe es gut verkraftet und versuche jetzt mit eigenen Initiative mit das Projekt zu leiten.
Okay. Übrigens, was ich sagen wollte, ich glaube, Hamburg ist echt die perfekte Stadt dafür. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ich würde es, glaube ich, auch, wenn ich die Wahl hätte, in Hamburg eröffnen. Einfach, das hat schon so einen Touch von Offenheit, was Sexuelles angeht. Ich weiß nicht, ob es von, mein erster Gedanke geht natürlich hier Richtung Reeperbahn, genau. Und aber auch so Olivia Jones zum Beispiel, die ganze Drag-Queen-Geschichten, ist ja alles genau. So ein bisschen in Hamburg zentriert. Von dem her, ich würde deswegen auch nicht unbedingt der Aussage von Coco zustimmen, dass es in München gar nicht funktionieren würde, aber Hamburg ist einfach besser geeignet, denke ich.
Also ich würde, glaube ich, auch Hamburg oder Berlin schätzen. Ich glaube, also ich meine, es ist nicht so, dass München keinen Club hat, weil es nie jemand versucht hat, einen aufzumachen. Und es gab ja auch schon Locations hier in München, die einfach zumachen mussten, weil die Miete zu stark angestiegen ist. Und das ist halt schon ein Problem. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die hier was auf die Beine stellen wollten, die schlicht und einfach keine Location bekommen haben, weil die Leute hören, was geplant ist. Und dann, okay, preislich wäre es okay, Lage wäre auch okay, wie in der BDSM-Party, mit Sex und so, also.
Ja, eben, und da wären wir wieder bei den Vorurteilen und Hamburg eignet sich halt natürlich wegen der Reeperbahn und halt eben der uralten Geschichte von wegen Sex, Work quasi in Hamburg. Nicht umsonst kommt auch dieses wunderbare Wort Torschusspanik, weil ursprünglich die Sexarbeiterinnen vor Hamburg waren und die Männer dann nicht mehr in quasi nach Hamburg rein konnten, weil ab einer gewissen Uhrzeit dann nicht war. Und jeder, der draußen genächtigt hat, wusste man dann, okay, die Sex, der war dann irgendwie außerhalb zugange. Na, böser Mann. Oder auch, ja, ich denke mal, das ist also keine Vorurteile, vielleicht auch Frauen, man weiß es nicht. Aber ja, also es ist halt eine kulturelle Geschichte halt mit der Offenheit und Akzeptanz für Sexwork oder halt für andere Lebensweisen und Formen. Und Olivia Jones ist ja auch auf der Reeperbahn und gerade mit diesen Ikonen, sage ich jetzt mal, hat man halt auch einen tollen Ruf. Oder halt eben, man hat ja schon, unsere Vorreiter sind es ja schon für die Akzeptanzförderung. Und gerade sowas ist dann halt auch prädestiniert, dass wir dann halt auch gerne das in Hamburg machen möchten. Natürlich in Berlin wäre es wahrscheinlich auch möglich, dank dem KitKat Club und alle möglichen Party-Location dort. Und aber Hamburg hat ja auch das Kantonium und ich glaube, da gibt es auch noch irgendwie was anderes. Aber mir fällt es gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall wollen wir halt nicht primär auf die Reeperbahn, weil sonst würden wir halt auch wieder andere Besucher anlocken, die...
So Sensationstouristen, ne?
Genau, und die wollen wir ja eigentlich ungern anlocken. So, also nicht quasi vom Vorglühen noch einmal schnell in das Museum rein, sondern eher halt eher vielleicht sogar die ältere Generation oder halt so die Eltern oder die Großeltern, die dann ja auch schon diese Vorurteile haben.
Mir fällt gerade ein, wenn du sagst ältere Generation, Eltern und Großeltern. Ich hatte gerade das Bild im Kopf, wie eine Oma mit ihrem Enkel ins BDSM-Museum geht.
Jetzt genau, das wäre das Beste.
Ist dieses Museum ab 18?
Es wird wahrscheinlich ab 18 sein, gerade weil wir halt doch schon das ein oder andere Foto oder Bild haben werden, was halt dann schon sehr sexualisiert sein wird. Wir müssen das, glaube ich, noch rechtlich klären, ob da nicht sogar ab 16 dann oder mit Eltern das gehen würde.
Also rein rechtlich ist es sogar bei Museen so, dass die Darstellung von zum Beispiel Gewalt oder sexuellen Inhalten im Zuge eines Museums oder zur Bildung einwandfrei kein Problem ist. Also theoretisch ist es kein Problem, sehr explizite und sehr geladene Thematiken zu zeigen, weil das soll ja möglich sein, darüber zu bilden und auch Kunst zu zeigen, die zum Beispiel auf Ablehnung oder Abstoßung führt zum Beispiel. Das fällt ja unter die freie Meinungsäußerung oder unter die freie Vermittlung von Inhalten. Aber es ist trotzdem immer so eine Abgrenzung zwischen wann fängt Pornografie an oder wann ist etwas dann nicht mehr rein pädagogisch, sondern halt unterhaltsam und deswegen dann eben nur unterhaltsam. Und das ist auch der Grund, wieso es Non-Profit ist, damit wir uns von Anfang an dort positionieren, dass wir eben genau wirklich diesen Bildungsauftrag haben als Non-Profit-Organisation und dass wir diesen Kultur- und Kunstvermittlungs- und Förderungsauftrag haben.
Ja, sind wir ehrlich, es wäre auch echt schade, wenn es wirklich erst ab 18 zugänglich wäre, weil, also ich weiß nicht mehr, wie es bei Coco war, aber gerade bei mir war es ja so, mein erster Stammtischbesuch war ja dank SMJG auch mit unter 18 und das Interesse daran hatte ich ja seit 14, 15. Also ich habe es jetzt schon öfters gesagt, das ist ja nicht so, dass am 18. Geburtstag dein Penis wie so eine umgedrehte Socke ausrollt und du dann sagst, wow, was ist denn das? Ich habe eine Sexualität plötzlich. Sondern das,
Bilder im Kopf.
Ja, das findet ja schon viel länger vorher statt. Und da im Prinzip Jugendliche davon abzuschneiden, wäre ein bisschen schade einfach.
Ja, das finde ich auch. Und das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil man halt auch so ein bisschen nach außen hin nicht zu sehr provozieren will und auch Rücksicht zeigen will, weil wir wollen ja normale Leute haben, die vielleicht unterschiedliche Meinungen zu dem Thema haben und ihnen das Thema begreifbar zu machen, ohne da jetzt ihnen eine Meinung oder einen Stempel aufzudrücken, wie das zu sein hat und wie sie das zu bewerten haben. Und wir müssen das auch akzeptieren, wenn die rausgehen und halt das Thema nicht so toll finden. Dafür gibt es ja unterschiedliche Gründe. Und wie du richtig sagst, Jugendliche also haben auch eine Sexualität und das es ist halt dann gegenüber, also auf der anderen Seite ist es schon sinnvoll, dass man einen Jugendschutz macht, weil man doch Jugendliche schützen will, weil man sagt, okay, gut, wir müssen irgendwelche Grenzen ziehen, bis zu denen wir Jugendliche schützen davor, dass sie quasi das Ziel sein können von Sexualität oder von gezielten Einflussnahmeversuch im sexuellen Bereich. Also dieser Schutzgedanke, finde ich, ist schon auch wichtig für Jugendliche. Und den muss man auch vorbildhaft vorleben, aber gleichzeitig finde ich eben auch, ich habe auch SMJG und war auch mein erster Stammtisch und habe auch meine Sexualität nicht erst mit 18 gefunden in diesem Bereich. Und das ist für viele schon wichtig, dass sie da Informationen und Zugang dazu finden und nicht erst ab 18.
Ja. Kritik ist noch ein wichtiger Stichpunkt. Ich weiß es ja vom Podcast her, Kritik kommt immer. Habt ihr vor, das irgendwie, also praktisch auch Gegenstimmen irgendwie zu thematisieren in einem, keine Ahnung, Diskussionsforum oder ähnlichen? Weil wenn euer Museum richtet sich ja nicht nur an BDSMler, sondern vielleicht auch an Vanillas.
Also generell heißt der Kritik, dass es irgendwas gibt, was jemanden beschäftigt mit dem Museum und das nimmt man immer zur Kenntnis und nimmt das auch irgendwie auf und überlegt sich, woher kommt das und was bedeutet das jetzt? Und wir haben ja eine konkrete Vorstellung, was soll das Museum, wofür ist das da? So, und wirklich dieser Bildungsauftrag, diese Akzeptanzförderung und Kulturvermittlung, ist die Kritik dahingehend, dass wir unserem Auftrag nicht gerecht werden, dass wir irgendwas vergessen haben, dass wir irgendwas übersehen haben, dass wir irgendwo einen Fehler gemacht haben oder einen Aspekt nicht richtig dargestellt haben. Dann ist das wichtig. Und selbst wenn das nur ein Unverständnis ist, dass nicht verstanden wurde, was eigentlich der Auftrag des Museums ist, dann ist es ja auch wichtig zu sehen, okay, wir haben das scheinbar nicht gut genug kommuniziert, wofür ist das Museum da? Also, und ich denke, wenn jemand eine Kritik hat, die sehr emotional und persönlich ist, dass er irgendwie wertend wird und beleidigend vielleicht sogar, selbst dann kommt das ja aus einer gewissen Motivation, dass dieser Mensch ja irgendwie einen Grund hat, wieso er das jetzt artikulieren möchte und muss für sich. Und auch da kann man sich immer fragen, okay, ist das jetzt so ein großes Problem, weil das den so bewegt, dass der dann innerlich mit sich kämpft, dass er jetzt etwas Emotionales äußern muss deswegen. So. Und auch das hat ja eine Botschaft. Und auch die kann man hören, glaube ich. Auch wenn man die jetzt nicht so vielleicht zu Herzen nimmt, diese emotionale vielleicht Anschuldigung oder Aussage. Aber trotzdem kann man das hören und sich überlegen, okay, gut, was bedeutet das?
Okay, verstehe.
Wenn, also BDSM ist ja nicht nur schlagen, fesseln, was auch immer, sondern die ganzen Fetische fallen ja auch darunter. Und da gibt es ja alles. Also wirklich alles. ihr müsst es ja auf, also wenn ihr sagt 130 Quadratmeter maximal, ihr müsst es ja auf irgendwas limitieren sozusagen. Wie habt ihr da vor, sozusagen eine Auswahl zu treffen, so nach dem Motto, den Latexfetisch, den zeige ich jetzt oder den stelle ich jetzt vor, aber wir hatten neulich in einer Podcast-Folge jemanden mit einer Mülltüten, mit einem Mülltütenfetisch. Den zeige ich jetzt zum Beispiel nicht oder gerade deswegen, aber dafür einen anderen Nischenfetisch nicht. Oder also wie wollt ihr dann quasi so dieses ganze Spektrum repräsentieren?
Also wir haben im dritten Bereich, wollen wir die Menschen vor allem zeigen und nicht so sehr die Praktik und erstmal die Intimität herstellen, dass wir die Menschen zeigen und was das für die bedeutet. Und da ist jetzt die Praktik ja eigentlich nur sekundär, ob das jetzt Fesseln ist oder geschlagen werden oder ein Machtverhältnis oder eben, keine Ahnung, Wäscheklammern, Latex, was auch immer. Das ist nur ein Zugang dazu, ein gewisses Gefühl zu erzeugen. Und da möchten wir schon eine Vielfalt darstellen. Am Anfang natürlich Sachen, die vielleicht verbreiteter sind, aber auch hier und da ein Nischenthema, um einfach zu zeigen, das ist auch ein Thema und das erfüllt auch Menschen und das im dritten Ausstellungsbereich halt in dem Maße, wie wir Material zur Verfügung haben. Also das ist am Anfang eh nicht unbegrenzt und dann ist die Auswahl, also natürlich überlegen wir uns, auf möglichst viele Leute zuzugehen und versuchen, möglichst viel zu bekommen, aber da ist das erstmal begrenzt, allein was passend ist. Und dann im vierten Ausstellungsbereich Gegenstände, Objekte, zum Beispiel Bekleidung. Da kann man dann auch andere Sachen zeigen und kurz was dazu erläutern. Aber da, das ist ja mehr so anfassen, ausprobieren. Also ich glaube, es geht weniger darum, Praktiken zu erklären, wie man das jetzt macht oder so, als wirklich die Menschen zu vermitteln, die das machen und mit welcher Geisteshaltung die das machen. Und eben am Anfang werden sicherlich nicht hunderttausende Fetische vorkommen, die gezeigt werden, eher so ein paar Dutzend, die indirekt gezeigt werden oder direkt. Und wenn wir größer werden, also wir wollen von vornherein eine Location haben, deswegen ist es auch so schwierig, die wir erweitern können und wo wir jetzt nicht nach ein, zwei Jahren umziehen müssen, weil das schon unser Wunsch ist, größer zu werden und dem Thema gerechter zu werden, indem wir auch eben eine größere Bandbreite noch ausstellen können, sukzessive. Und dann können wir halt auch verstärkt verschiedene Fetische vorstellen und die Menschen dahinter und auch immer unter diesem Aspekt, wie ist unser Ausstellungskonzept? Wie machen wir das Thema begreifbar und begehbar und erlebbar?
Wenn ihr sagt, so zum Ausprobieren, also ich denke da gerade so, wer schon mal im Deutschen Museum war, der weiß, was ich meine. Da sind überall so Dinger so, da wird dann zum Beispiel ein Motor erklärt, ja, und dann ist da so ein Motormodell, wo man so reinschauen kann und da kann man so ein Kurbelchen kurbeln und dann sieht man, wie sich da so die Kolben bewegen und es macht unglaublich Spaß, nicht nur für Kinder. Sowas stelle ich mir jetzt auch gerade so in dem Museum vor, so ein kleines Kurbelchen und dann sieht man so, wie jemand gespankt wird. Ich finde das unglaublich süß.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine sehr süße Idee. Also wir haben eher uns gedacht, dass wir vielleicht dann mal einen Polster dann haben und dann kann irgendjemand mal einen Flocker ausprobieren oder halt eben diese typischen Materialien dann auch mal greifbar machen. Das ist ja auch das Haptische, was ja bei BDSM einen so auch faszinieren kann und was auch vielleicht auch mal zu einem Fetisch führt. So, es gibt ja auch unglaublich verschiedene Materialien für diverse Schlaginstrumente. Das ist nicht nur dann eben der typische Synthetikflogger, sondern auch mal mit Leder oder mit, was gab es denn da noch alles mit, also es gibt Kordeln oder was auch immer. Es gibt ganz viele Varianten und auch mal Plüsch und alles. Und ich glaube, genau diese Variation und dass man die dann auch haptisch und halt eben mal mit einem anderen Sinn erleben kann, das macht es dann nochmal wieder nochmal begehbarer und begreifbarer.
Wir sind jetzt leider schon fast durch mit unserer Zeit. War auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Eine letzte Sache noch. Wahrscheinlich wird es das nicht geben bei Non-Profit, aber ich stelle mir vor, so am Ende dann, wenn man das Museum durch ist, so den typischen Souvenirshop nur mit BDSM-Toys. Wäre das nicht eine super Idee eigentlich?
Ja, ich meine, ich kann mir das schon vorstellen. Ich meine, in jedem Museumsladen gibt es Bücher. Und ich meine, es gibt so viele schöne Bondage-Bücher oder Bildbände oder von Künstlern, von Fotografen, von Riggern. Ich kann mir das mega gut vorstellen, danach einfach mal so einen Ort zu haben, wo man tatsächlich auch einfach mal Literatur hat und mal in Bücher reinschauen kann. Also das würde ich entfeiern, weil es gibt nämlich, also ja, man kann sich alles im Internet bestellen, aber irgendwie, wenn ich in den Buchladen gehe, dann mache ich das Buch auf, dann will ich das fühlen, dann will ich das anschauen, dann will ich erstmal gucken, ist das was für mich? Und dann will ich nicht nur die ersten 3 Seiten Leseprobe haben, sondern auch mal irgendwie das Kapitel anschauen, was mich eigentlich interessiert. Also ich würde das total feiern, wenn ihr sowas machen wollt.
Also ein Museumshop ist mit einer der Ideen, wie wir das auch mitfinanzieren tatsächlich, sowohl online als auch dann im Museum. Und hier ist es so, jetzt ein bisschen technisch gesprochen, ganz kurz, man kann als Non-Profit auch eben sowas Kommerzielles daneben machen, solange das nicht überwiegt. Das heißt, solange die Umsätze aus dem Museumshop nicht mehr sind als die Eintritte und die Spenden, können wir im Museumshop fahren und wollen das natürlich auch, weil wir dadurch natürlich auch so ein bisschen den Leuten noch was mitgeben wollen oder den, wie du sagst, Bücher auch zur Verfügung stellen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Also das ist geplant und das wollen wir und das ist, das wird dann, also wir hoffen, dass das dann nicht so erfolgreich ist, dass wir dann eben Probleme haben mit der Gemeinnützigkeit, weil wir so viele Umsätze draus machen, dass das Finanzamt uns dann wieder auf die Zechen steigt. Aber zumindest ist es, glaube ich, auch, da kam schon eine Idee von einem T-Shirt, I was in Hamburg at the BDSM Museum and all I got was this T-Shirt and my ass spanked. Oder das so.
Ja, ich denke, normale Museen sind doch auch Non-Profit und die haben das auch. Gut, die haben wahrscheinlich auch einen höheren Amount an Durchlauf zu Kaufverhältnis sozusagen. Aber steuerlich ist es halt was anderes. Ne? Ich glaube, irgendwie gemeinnützig wäre steuerfrei und
da gibt es ganz viele rechtliche Regelungen und da ist sehr viel Hirnschmalz und Arbeit auf meiner Seite jetzt und deswegen ist es halt gut, wenn man dann ein bisschen Unterstützung bekommt, damit man einfach, damit auch auf Inhaltsseite viel gearbeitet werden kann, weil ich halt so viel Management machen muss, was ich zwar spannend finde und ich habe das Thema auch studiert zum Glück, deswegen habe ich da gar nicht so viel Angst davor zum Glück, aber
Unterstützen ist noch ein gutes Stichwort. Wo kann man euch finden? Wo kann man euch unterstützen?
Also ihr seid einer der Ersten, die jetzt unsere Website endlich mal besuchen konntet. Sie ist tatsächlich diese Woche endlich online gegangen. Da ist auch überall schon ausgeschrieben, dass wir, nochmal zu sagen, wie die Seite überhaupt heißt, bdsm-museum.de. Und auf der Seite haben wir auch, ich glaube, schon gefühlt 10-mal irgendwie eine Info@E-Mail-Adresse verlinkt, um uns dann persönlich zu kontaktieren, bei Interesse zu helfen oder Ideen oder Kritik oder weiß der Geier. Und da ist auch unter anderem dann auch unser Instagram-Account verlinkt. Ich glaube, FetLife ist leider noch nicht verlinkt, aber auf dem Linktree, der da auch verlinkt ist, kann man dann wiederum zu FetLife rüberkommen. Und ich glaube, Twitter wird auch noch implementiert. Also die Website ist im Aufbau, aber sie ist auf jeden Fall schon auf einem guten Niveau.
Also wenn ihr uns helfen wollt, ohne jetzt groß zu spenden oder stundenlang uns zu beraten oder so, einfach folgen auf Instagram und Twitter und FetLife hilft uns schon ungemein, einfach das nach außen hin ein größeres Sprachrohr zu sein.
Okay. Ich habe auch gerade gesehen, ihr habt so ein Freitagsforum, nennt ihr das? Also
ja,
so
genau.
Mit eigenen Ideen einbringen.
Genau, also es soll ein Projekt von der Szene für die Szene sein und auch wenn wir das im Moment leiten, wir wollen alle Stimmen aufnehmen, die da was beitragen wollen und die sich dem Werten und dem Leitbild des Museums verpflichtet fühlen. Das findet man auch auf der Homepage und auch auf dem Linktree, unser Leitbild und unsere Werte. Und da gibt es einmal in der Woche, alternierend auf Deutsch und auf Englisch, um 18 Uhr, von 18 Uhr bis 18.30 Uhr gibt es im 5 Minuten Projektvorstellung und Update und 20 Minuten Diskussion. Da kann jeder sich reinklinken und mitmachen und zuhören und Fragen stellen und Ideen einstreuen.
Sehr schön. Wir werden es mit Sicherheit auch verlinken in unserem Social Media Post. Deswegen an dieser Stelle mal vielen Dank, dass ihr da wart und mit uns darüber gesprochen habt. Es ist wirklich ein sehr spannendes Projekt und ich bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist. Wenn ich mal nach Hamburg dann komme, werde ich auf jeden Fall reingucken. Und ja, gibt's noch so den letzten Satz der Folge? Wollt ihr den Leuten noch was mitgeben? Muss nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun haben, darf's aber.
Ich denke, BDSM ist schön und man zeigt das Leuten, indem man ihnen das einfach zeigt, ohne es ihnen aufs Auge zu drücken und irgendwie zu werten. Und jeder kann für sich selber entscheiden, was er zu dem Thema hält. Und es ist wichtig, Informationen dazu zu bekommen. Und das möchten wir. Und deswegen freuen wir uns, dass wir das Projekt bei euch präsentieren durften. Also vielen Dank an euch.
Perfekt. Ja.
Immer gerne.
Immer wieder gerne.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Genau, und dann, wie immer, ihr findet uns auf Social Media, da werden wir auch die Links posten für das Museum, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Wir haben eine Mailadresse, an die könnt ihr uns schreiben. Wir freuen uns eigentlich immer über jede Nachricht und wir versuchen auch immer zeitnah auf alles zu antworten. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.
Ciao.